Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Die Götterohren wählen sie dich. Tatsächlich. Oscar. Hinterher ist er wahrscheinlich dann fertig, weil an den ganzen Marihuana-Dämpfen.
Ach so.
In meinem Zimmer.
Ich hatte auch einen Wellensittich, ich klingt so ein bisschen wie, ich hatte auch einen Tripper, nur so, weißt, so Ruhrgebiet,
ja.
Wie man Fanta-Korn auch einen Arbeiter nennt.
Weil meine Kinder wollen natürlich auch einen Austier, da bin ich natürlich steinhart dagegen, hab gesagt, gibt's nicht.
Ja.
Ich habe schon einen Wellensittich verrecken lassen.
Einen Hund hast du verrecken lassen?
Nee, einen Hund nicht. Einen Hund,
du hattest doch mal einen Hund.
Ja, ich hatte einen Ex-Hund. Den hat bei der Scheidung, hat den meine
so
Frau gekriegt.
Was im Tode gleich
kam. Damals wusste man noch nicht mit einer Knochensäge, dass man auch, dass man 50-50.
Der Hund ist damals schon Khashoggi.
Oh
Gott. Khashoggi war eigentlich dieser berühmte Waffenhändler. Ne?
Ah, ja, genau.
Der mit seiner Yacht.
Da hat man früher mal nur bei Margot dünn seiner Wippschaukel.
Ja, und die fanden den auch alle normal, ja, obwohl er größer Waffenhändler war.
Monte Carlo.
Der saß auch mal bei Frank Elstner mit seinen zwei Frauen und beide waren Professorinnen und konnten begründen, warum die Vieh-Weiber-Ehe die Lösung ist.
Wir beginnen. So, lass uns mal. Khashoggi, das darf man ja alles nicht sagen, sonst werden wir gevierteilt.
Ja, können wir den Hörer jetzt begrüßen zur 23. Folge. Ich habe Feuer geleckt. Nein, zum ersten Versuch, zärtliche Cousinen, mit mir sitzt hier Till Hoheneder, Legende,
ja.
Menschenfreund, Wohltäter, Altruist und auch größter Kritiker von allem.
Ich habe Armen verstanden, Entschuldigung. Größter Kritiker, Armen. Mit mir hier in diesem wunderbaren kleinen Etablissement, in diesem wunderschönen Studio, meine Damen und Herren, der Titan, der Comedy-Titan, der Bundestrainer des FC Libido, Atze Schröder, Ruhrpott-Legende, Comedy-Titan, Wahrer der Bundeslade.
Ja, jetzt sag mal ein paar positive Sachen über mich. Also, ja, wie kamst du dem Titel, Till?
Zärtliche Cousinen.
Ja.
Wir haben noch mal auf dem Dachboden so eine alte Softporno-Sammlung gefunden. Und
David Hamilton hieß der.
David Hamilton, ja. Genau.
Also ja, wir haben ja eben zusammen Olli Dietrich noch im Hotel getroffen. Der wusste natürlich mit dem Titel sofort was anzufangen,
Zärtlich,
weil der das damals alles gesehen hat. Der ist aber auch schon, der ist sogar älter als wir. Aber ich würde mal sagen, die Jüngeren wissen da nichts mit anzufangen. Es klingt nur gut, wenn zwei ältere Herren sich zusammensetzen und sie sich selber als Cousinen bezeichnen.
Ja, und das Irre ist ja, du hast völlig recht, und das zweite Irre ist, dass jeder, mit dem du in unserem Alter darüber redest, der googelt sofort Anja Schütte.
Stimmt.
Ne? Der googelt sofort Anja Schütte, was dann meistens, wenn die ersten Bilder auftauchen, so kommentiert wie, oh.
Ja, da denkt man so an die ersten Erfahrungen, wenn man sich so im Stillen einen abgepiepert hat und so. Ne?
Ja.
Hast du eigentlich eben mitgekriegt, dass im Hotel Michelle neben uns saß? Die kleine Blonde.
Das war Michelle?
Ja, die ich mit meinen Blicken quasi schon ausgezogen hatte.
Diese, wer Liebe lebt.
Ja. Und es hat ja doch eine.
Und ich dachte erst, das wäre mich. Wie heißt er? Und ich dachte erst, das wäre Matthias Reim, der sich ein bisschen glatt gezogen hat.
Ey, du bist doch ein Schandmaul. Ey,
ja.
Sah doch zauberhaft aus da mit ihrem modischen Schnitt.
Ja, sicher. Aber die hatte so eine Kappe auf. Und diese Kappe. Wir haben doch auf Mallorca mal vom Weiten Matthias Reim gesehen.
Ja, sogar
von. Und da hatte der auch so eine Kappe auf. Und vom Weiten war das für mich jetzt ein Bild.
Ja, aber der ist doch viel faltiger, Matthias Reim. Ich weiß noch, wie er mit seiner Goldwing vorfuhr bei Rolf. Und da hatte er so einen Helm auf, so einen verchromten Helm mit so einem Mikro dran, damit man sich so über Funk wahrscheinlich mit dem Beifahrer unterhalten kann. Und Paul Panzer, der mit uns da saß, sagte nur, oh, der T-1000 ist da. die war das eben.
Und die war das.
Du hast es nicht gemerkt.
Nee, man hat es nicht gemerkt. Ne? Aber das ist ja schön, wenn man Prominente so, und dann merkt man das gar nicht, dass die da sind. Ne?
Ja, ich fühle mich sehr angezogen von der, muss ich schon sagen. Naja, egal. Worüber wollen wir denn mal diese Woche sprechen? In unserer Jubiläumsfolge. Na, es gab doch mal von Extra Breit, ich glaube, das war die erste LP, sagte man damals noch.
Ja.
Die hieß ihre größten Erfolge, glaube ich. Ne?
Ja.
Ja, in der Tradition sollten wir diese Folge auch sehen, dass wir das ist, ne, unsere größten Erfolge hier abfeiern.
Ja, ich habe mir ja ein paar Stichworte gemacht. Und zwar würde ich als erstes gerne, Frankreich ist ja nach der Wahl von Emmanuel Macron.
Ach, gleich politisch. Bei Frankreich konnte es ja noch in jede Richtung gehen. Ne? Essen, ja. Chanson. Aber du willst über Politik sprechen.
Nein, ich will gar nicht über Politik sprechen. Ich bin, aber ich habe, das hat mich wirklich beeindruckt, dieses ganze Gelbwestentheater, weil lustigerweise, ich habe die ja hinten einfach nur im Auto immer liegen.
Ja, aber daher kommt es ja auch, ne? Weil es ist für jeden verfügbar und so kann man sich dann ja.
Aber was mich am meisten beeindruckt, ist einfach so, normalerweise kannst du ja die Woche danach abrichten, du machst morgens Facebook auf und dann siehst du sofort, wer gestorben ist oder wenn einer was gesagt hat, dann kommt sofort ein Kommentar. Nur über das ganze Gelbwesten-Thema habe ich von unseren ganzen so Influencern nichts gelesen. Das fand ich sehr interessant. Also keine
Trommel.
Ja, man
weiß ja wahrscheinlich auch nichts darüber. Aber sag mal, du guckst auch mittlerweile morgens als erstes bei Facebook rein, weil deine Blase die ganzen Nachrichten schon gefiltert hat.
Ja.
Du weißt, mach ich auch so.
Ja.
Ich gucke da rein, dann weiß ich, was ist der Aufreger des Tages, welche Sau wird heute durchs Dorf getrieben.
Ja.
Da musst du nicht die Zeitung durchlesen. Du weißt, was die relevanten Themen sind.
Ja, und das geht ja in Minuten. Also wenn du jetzt zum Beispiel nachmittags, hast du mal nach dem Mittagessen bei Spiegel Online reingeguckt so, und dann steht da, Lindenstraße wird eingestellt. Das hast du noch nicht zu Ende gelesen. Dann machst du Facebook auf und dann geht das los. RIP, warum?
Ja, aber kannst du das verstehen, dass die Leute sich über Lindenstraße aufregen?
Nee, weil ich nicht eine, ich habe ja nicht eine einzige Folge gesehen. Wirklich. Nicht eine einzige.
Das ist wie so ein entfernter Verwandter, den man 20 Jahre nicht gesehen hat. Dann stirbt er und man sagt, oh du, das war schade. Ich werde ihn sehr vermissen. Das war auch ein guter, ein reiner Guter.
Man hat sie natürlich auch für alle Gags benutzt irgendwie, ne? Jahrelang habe ich immer so einen Spruch gehabt wie, ich hatte mehr Wasser auf der Stirn als Mutter Beimer in den Beinen.
Mutter Beimer muss immer, dick ist immer Kalli Kalmund.
Genau.
Ne? Und alt und verranzt
ist immer Mama Beimer gewesen, ne?
ich glaube, ich habe noch nie eine Folge davon gesehen, aber ich weiß ja, die haben ja viele Stars erzeugt.
Til Schweiger.
Til Schweiger. Willi Herren.
Der kommt daher?
Willi Herren war lange der, wie gesagt, ich kenne den nur, weil mir das...
ich kenne ihn vom Oktoberfest bei Rewe.
Ich kenne den von einer privaten Party, wo wir den mal als Gag engagiert haben.
Echt?
Ja.
Also bei uns beim Rewe, da an der Tankstelle, da ist ja dieses Einkaufszentrum, da ist immer Rewe. Ne? Und die machen einmal im Jahr dieses Oktoberfest. Und da ist immer Willi Herren. Dann singt er draußen vor... so 100 Hammern, ne, die alle da mit Mütze stehen und Bollerwagen und Kindern irgendwie, dann machen die da draußen richtig Stimmung. Ja. Schlecht zusammengetackerte Bühne, im Hintergrund so eine Reklame irgendwie, Rinderhack 3,99.
Und dann, ja, ich fühle mich jetzt so ein bisschen ertappt. Ich hatte letztens auch du als alter Bühnenhase weißt ja, manchmal hat man so Aufträge, die man noch so mitnimmt und ich habe für einen... Ich habe auf dem Deutschen Trucker Festival in Vechta gespielt, einen Sponsor für einen großen deutschen Wursthersteller. Und die Geschichte erzähle ich mal eben, weil sie einfach so lustig ist. Das ist, glaube ich, die Krönung meiner Karriere. So, dann, also, stellt euch alle vor, Trucker Festival in Vechta. Naja, auf jeden Fall, Garderobe gab es nicht. Dann hat mein verehrter Tourbegleiter... der Carlo hatte dann dem Veranstalter erzählt, hier, wir brauchen dein Büro. Ja, das Büro war so eingeteilt in einen Teil, wo Schreibtische standen, wo gearbeitet wurde von der Sekretärin. Und es gab aber so ein Wohnzimmerteil, wo die ganzen Nachmittagsserien liefen. So, und da war ich untergebracht. In dem Raum wurde aber, der wurde als Raucherraum benutzt. Also mein Garderobe war der Raucher. Damit fing die erste Demütigung an. Dann kam der Veranstalter irgendwann, der war so 2,10 Meter groß, so ein Oger. Und der hatte das ganze Hemd vorgeschrieben mit Autogramm von den Stars, die da im Laufe der Tage aufgetreten sind. Wollte natürlich von mir jetzt auch ein Autogramm, habe ich auch gemacht. Der kam aber auch einfach rein, hat gar nicht angeklopft, stand einfach drin. Und ich sagte immer sehr unhöflich, ich habe gelernt, anklopfen, dann sagt einer herein, Und dann kommt man rein. Ich sage, dann üben wir jetzt mal. Du noch mal raus. Er noch mal raus. Der Veranstalter klopft an. Ich sage nichts, er kommt rein. Ich sage, ich habe noch gar nicht reingesagt. Ja, ist doch egal. Er umarmt mich und er war sehr durchgeschwitzt. Ich war dann auch schon vorm Auftritt. Ne? Dann kam dieser RTL 2 Hypnotiseur. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der kommt wohl auch aus Essen.
RTL 2
Ja, es gibt einen Hypnotiseur. Die Fernsehgucker kennen den alle. Ich kannte den aber nicht. Und der Typ kommt da mit seiner Eule rein. Er selber sah aus wie 100 und seine Bärte so wie 110. Ich hörte dann so, dass er so um die 50 sein muss. Er war halt deutlich zu oft in der Sonne. Naja, und er sagt, ey Atze, wir kennen uns doch. Ich sage, nee, wir kennen uns nicht. Doch, wir kennen uns. Weißt du, aus Kettwig da. Nee, wir kennen uns nicht. Und irgendwann, um Ruhe zu haben, sage ich, ja, hast recht, wir kennen uns. Siehste? Und da kam der Veranstalter vorbei und der Typ sagte, weil ich erst gesagt habe, wir kennen uns nicht, sagte er zum Veranstalter, Atze ist heute schlecht drauf. Der ist gestresst. So, dann kam mein Auftritt, dann kam ein Moderator und sagte, wie soll ich dich ankündigen? Ich sage, mach, was du willst, schön kurz. Und irgendwann sagst du, und hier ist Atze Schröder. Ja, alles klar. Der Typ auf die Bühne labert eine Viertelstunde. Es kommt keinmal das Wort Atze Schröder. Ich gehe einfach irgendwann auf die Bühne, weil irgendwann wollte ich auch wieder weg. Und der Typ sagt, ja, und hier ist er. So. Pass auf, jetzt wird aber alles noch besser. Ich trete auf und schaue in leere, verständnislose Gesichter und bringe so ein paar Gags, die schon mein Alter früher auf der Bühne erzählt hat, und erzeugte Lacher. War ein ganz netter Auftritt, aber dieser Moderator nutzte die Stunde, um vor der Bühne von sich Filmaufnahmen zu machen mit Atze Schröder im Hintergrund. Und sprach aber ganz laut in die Kamera, bis ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt halt doch mal die Fresse, du Penner. So, und ich musste ja selber schon lachen. Ich liebe ja solche Sachen. Ich liebe ja Trash. Naja, auf jeden Fall war dann anschließend noch eine Autogrammstunde mit Atze Schröder vorgesehen. Ja. Vom Wursthersteller. So. Und dieser Hypnotiseur sollte aber nach mir kommen. Und dann habe ich freundlicherweise gesagt, pass auf, lass es uns doch so machen. Ich mache erst die Autogrammstunde, wir machen eine kleine Pause und dann trittst du auf, dann störe ich dich nicht mit der, ja, wenn du meinst, ne? So, also alles noch so, wurde mir noch negativ ausgelegt. Jetzt stehe ich da und will die Autogrammstunde machen. Und der Veranstalter hat dann extra Autogrammkarten drucken lassen mit Atze Schröder, ne, und eben diesen Wursthersteller oben drauf. Und der Slogan auf dieser Karte war, was glauben Sie, was hier los ist, wenn ich die Wurst raushole? Ich unterschreibe also auf diesen Autogrammkarten und denk schon, das war jetzt wirklich der Tiefpunkt meiner Karriere. Und dann höre ich wieder, während der Autogrammstunde und die ganzen Wahnsinnigen stehen da und holen sich ihre Autogramme. Und ich höre im Hintergrund, wie der Moderator auf der Bühne sagt, Leute, bleibt hier im Zelt, wo wollt ihr denn hin? Der Top-Eck kommt doch gleich noch. Und da wusste ich, ich habe es endgültig geschafft.
Top-Eck. Oh Gott. Oh.
Ja, und das sind so die Momente, da liebe ich einfach meinen Beruf. Und jetzt nach dieser langen Zeit auf der Bühne fand ich halt einfach auch zauberhaft. Also, da gibt's bestimmt, vielleicht werde ich irgendwann mal ein Buch schreiben über diese ganzen Anekdoten auf dem Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen, Buhr im Schneeregen, was weiß ich, und, yeah. Und.
Yeah. Ja. Das ist ihm doch hier.
Ja. Ne? Ich weiß aber nicht, wie wir da drauf gekommen sind.
Ja, war's einfach,
wir waren bei Michelle.
Ja, wir waren bei Michelle.
Und ihrer starken sexuellen Ausstrahlung.
Auf dich.
Auf mich,
ja. Weil ich habe sie ja gar nicht als solche identifiziert.
Ja, du stehst halt auf einem anderen Frauentyp. Wer ist denn dein Frauentyp?
Früher war ich so ein Jamie Lee Curtis-Typ.
Die frühe Jamie Lee Curtis.
Ja, natürlich. Also ich war selber natürlich auch noch jünger. Das ist so schwer. Also mit diesen klassischen Schönheiten konnte ich tatsächlich, also hier so Bo Derek oder sowas alles. Und wie heißt sie noch? Joan Collins.
Joan Collins. Die war doch schon eine Oma, als sie anfing.
Die war damals schon Oma pervers.
Oma pervers. Ja, Frauen ab 60 freuen sich auf deinen Anruf. Frauen
ab 60 rufen.
Molly Luft hieß sie. Jetzt fällt es mir wieder ein. Molly Luft in Berlin.
Aber es ist wirklich, Joan Collins, da hast du schon, als du damals so 20 warst, hast du da erschüttert vorgesessen und gesagt, ey, Leute, das könnt ihr nie machen, oder? Die lacht doch schon so gut.
Ey, ja, aber überleg mal, guck mal, ja. Heutzutage ist ja Porno überall an jeder Ecke verfügbar.
Ja.
Früher, als es nur 2,5 Programme gab.
Ja.
Kannst du dich noch an Nightclub erinnern? Das lief, glaube ich, auf ZDF. ab 11 oder halb 11. So, meine Eltern gingen sonntags immer zum Kegeln und Nightclub, die hatten immer so eine Schalte ins Crazy Horse. Also da sah man schon mal Nippel, so. Und du weißt ja, wie das war, ne? Oder ja. Französische Filme früher.
Ich wollte es gerade sagen. Ich hatte irgendwann spitz gekriegt, als ich so 16 war, dass in französischen Filmen immer blank gezogen wird. Du konntest sicher sein, da stand irgendwie Regie Eric Rohmer oder Jean-Luc Godard oder Louis Malle. Und du wusstest ja gleich.
Natürlich, natürlich.
Ne, da wird blank gezogen, ne? Und dann hast du das einfach geguckt. Ich glaube, ich habe so viele Filme, gute Filme, einfach nur in der Hoffnung auf ein paar Titten gesehen.
Ja, aber die Technik war wichtig.
Ja.
Die Technik, du wusstest, da kommt irgendwann eine Szene. Das heißt, du musst es schon mal auf halbhart. Wenn diese Szene kommt, dann muss es ja schnell gehen.
Ja, ja. Ja, ja. Das bedeutet natürlich immer eine Hand am warmen Wasserhebel. Natürlich.
Sag mal, die Bisset, wie hieß die noch mit vorne?
Jacqueline
Bisset.
Jacqueline Bisset.
Neben der habe ich mal bei Wetten, dass auf dem Sofa gesessen. Oh. So, ich hatte die aber in Erinnerung.
Als ja. Entschärfter.
Die war immer noch hochattraktiv, aber die war ja jetzt schon 70. So, und dieses Bild, was ich im Kopf hatte, was ich auf meine Hirnrinde gebrannt hat, das kollidierte immer mit der Dame, die neben mir saß. Ja? Und dann habe ich aber mich entschieden für dieses Bild, was ich noch im Kopf habe, und habe auf der Aftershow-Party noch ein bisschen an ihr rumgeschraubt.
Ah.
Was war für dich denn der Aufreger der Woche?
Der zwei Sachen haben mich sehr beeindruckt. Einmal im Zuge dieser ganzen Podcast-Geschichte habe ich mich mit mehreren Podcasts beschäftigt. Unter anderem habe ich von einem guten Bekannten zugeschickt, ich sollte mir mal einen Podcast angucken von, kriege ich das noch, Ines Aioli und Leila Lowfire, glaube ich.
Ne? Leila.
Leila
Lowfire, die redest du mir nicht kaputt.
Und Ines Aioli. Und es geht, ich glaube, das Thema des Podcasts war, ist Deep Throating machbar?
Kann man das erlernen?
Ja, aber Ines, ich habe einen ganz anderen Ansatz.
Ines Aioli, die.
Ach, Aioli, sorry.
Das ist die Ex-Freundin von Luke Mockridge. Und die wohlproportionierte Leila Lowfire. Sie finde ich richtig gut. Weißt du, weil die hat auch so eine ganz tolle Stimme. So eine unaufgeregte Stimme. Aha. Und die hatte ja angeblich, ich glaube, es war nur ein öffentliches Verhältnis mit Till Lindemann von Rammstein. Aha. Und dann habe ich gesagt, ich habe wirklich gesagt, weil ich es gedacht habe.
War der nicht mit Sophie Tomalla zusammen?
Ja.
Oder mit der Mutter?
Nee, mit beiden im Zweifel. Aber bei Leila Lowfire, da habe ich wirklich gedacht, der Lindemann, ach gut, der ist ja jetzt auch Mitte 50. Und da habe ich gedacht, naja, das ist doch wirklich eine knackige Mit-40erin, die Leila Lowfire. Und dann habe ich die mal gegoogelt, die ist 25.
Ne? Ach so.
Ja, aber.
Ja, die fallen nur auf diese Feuerspucker rein, das ist klar.
Wer jetzt von beiden?
Ja,
Till oder Leila?
Pass auf, aber mein Ansatz war ganz anders.
Ja,
ich war
ja
gar nicht so interessiert, ob Deep Throating jetzt passt oder auch nicht passt oder so. Ich habe mir einfach nur gedacht, wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt lernst du diese Ines mal kennen.
Ja, ne? Oh, das wäre ein Traum für mich.
Genau, so, jetzt lernst du die kennen, bist du verliebt und dann willst du, jetzt stellst du sie deinen Eltern vor, ihr wollt heiraten. Und dann bringst du die Weihnachten also mit nach Hause und sagst einfach so, ja, Mama, Papa, das ist meine neue Frau, das ist die Ines.
Ja, nimm Luke Mockridge. Der war doch in der Situation.
Ja, aber meinst du, der ist nach Hause gegangen und hat dann gesagt, hier, Mama, Papa.
Das ist ja jetzt Fiktion, wir stellen uns das ja jetzt vor.
Bitte sprich weiter, aber jetzt mit
dem Namen Luke und Ines.
Ich stelle es mir einfach für mich vor, okay, hier, Mama, gut. Papa, das ist die Ines.
Ja.
Ja, ist ja schön. Ines, was machen Sie denn so? Ja,
Jetzt spricht er dann gerne mal Ruhrpott, ne? Ey, weißt du was? Ich habe 12 Kilo Vorflaume.
Ja.
Ne? So.
Und da stelle ich mir vor, wie meiner Mutter schon der Weihnachtsbraten aus der Hand fällt und sie sagt, schön. Ach, Ines, das ist ja toll.
So, und dann schalten die in die Folge rein und sagen, ja, was machst du denn, ja, Podcast? Ach ja, das hören wir uns jetzt mal an.
Horst, komm, wir gucken uns mal die Ines an. Das ist die neue.
Kinders, ja, dann macht's gut. Wir machen uns hier mit einer Flasche Wein gemütlich. So, weil der Sessel wird schon nach hinten gestellt. Ja. Und dann legen die den Podcast ein.
Ja,
sozusagen,
genau. Deep Floating. Und so. Vater, der gerade noch den Rollbraten aus dem Netz geholt hat.
Ich hoffe, das meinst du
angeschnitten
nicht.
Ja, ja. Kriegt auf einmal, zieht auf einmal.
Ja, und da sagt die Ines ja auch, ne, meine Klitoris ist größer als die meisten Schwänze, die mich gebumst haben.
Ja.
Nein, aber die redest du mir nicht kaputt.
Nein, ich will die gar nicht kaputt reden. Ich finde das einfach nur interessant, dass diese Jugend einfach völlig enthemmt ist. Während du noch überlegst, wie kläre ich dir auf, ne?
Und, ja, ey.
Sagst du zu deinem 12-jährigen Sohn, hör mal, wir sollten mal über Sex reden. Dann sagt er zu dir, was willst du wissen?
Ja, genau. Ne? Dann sagt er dir youporn.com, nicht .de.
Ja.
Ne? Warst du schon mal bei Tinder?
Nein.
Die haben ja so tolle Rezepte.
Ich wollte es gerade sagen, ich koche ja auch nicht mehr so viel. Ja. Da findest du also bei Tinder auch hier richtig so die älteren Herrschaften schon.
Ja, im Zweifel haben die ja wahrscheinlich noch mehr Interesse als die Jüngeren, weil so, stell dir vor, du bist 65, bist in Rente, du hast ja Zeit.
Du hast ja sicher.
Du kannst ja auch nachmittags machen.
Ja, ja.
Dreier, Vierer, Fünfer.
Ja, ja. Du kannst ja nicht die ganze Zeit die Enkel mit Wer das Echten beschmeißen.
Also ja, es heißt ja auch, dass man hört das ja immer nur von irgendwelchen Zivildienstleistern oder professionellen Krankenpflegern. Das wird jetzt wohl kommen. Ne? Aber angeblich ist ja so in den Altenheimen die Hölle los, ne? Was so das Gekuschel angeht. Meistens sind mehr Frauen da, klar, die werden älter, gesünder älter als die Herren. Und da kloppen die sich richtig um die Typen, ne?
Ja, und das wird ja auch verdrängt, ne? Sexualität im Alter ist ja unanständig. Also hat man den Eindruck, ne? Das wird einfach komplett ausgeblendet.
Vielleicht hätten wir den Podcast so nennen sollen,
wahrscheinlich
Sexualität im Alter.
Ja, aber das passt ja auch zu uns zärtlichen Cousinen, ne? Das ist ja wahrscheinlich, denkt man irgendwie ab 65.
Ja, das ist aber mehr so zärtliche Rosinen, oder?
Oh Gott. Ja, aber da denkt ja niemand drüber nach, ne? Was, wo geht die Sexualität hin? Die verflüchtigt sich ja nicht, das verdunstet ja nicht.
Ja, du weißt ja, wovon du sprichst, oder?
Ja, sicher. Ich bin 53 und mein jüngstes Kind ist 7. Also das heißt, vor 7 Jahren war ich durchaus noch aktiv.
So ein Mann wie du, hat er noch so sexuelle Gedanken?
Ja, natürlich hat man das, aber es wird natürlich argwöhnisch bestaunt.
Von deiner Perle oder was?
Ja, am Anfang sagen die Kinder ja noch sowas wie, wir möchten euch gerne mal beim Sexen erwischen oder sowas alles. Ne?
Das hört auf.
Ne? Das hört dann komplett auf. Ne? Also das ist wie die Kinder, das ist so ähnlich, ab wenn du die am ersten Tag, wo du die zur Schule bringst, nach dem Kindergarten, da darfst du die ja auch nicht mehr zur Verabschiedung küssen. Das ist ja Gesetz. Dann steigen die aus, dann sagst du, jetzt komm doch mal her, sag doch mal Tschüss irgendwie. Und dann so, lass das. Da ist man schon zu cool dafür. Ne?
Ich finde das immer so ekelig, wenn dann die Eltern, respektive der Vater sagt, hast du nicht was vergessen? Und dann muss das Kind eben noch so einen Schmatz auf den
Wagen geben.
Kann ich den Alten aus dem Wagen zerren, auspeitschen, die Gedärme rausreißen und ihm danach große Schmerzen zufügen.
Ja, ja. Hast du dieses Video gesehen von Eckhard von Hirschhausen? Tears in Heaven.
Ich hatte Angst davor. Toll. Ich muss wirklich sagen, ich hab's.
Er hat ja viel Kritik dafür gekriegt. Und ich finde, jetzt ist es mal hier.
Weil ich hab's noch nicht besser gehört von ihm.
Ich fand's einfach, ich hab schon ein bisschen mir ein paar Tränen verdrückt.
Worum geht's denn in dem Lied?
Kommst,
im Original.
Kommst du angerannt?
Wenn wir sehen uns im Himmel,
wenn ist
das so verdreht?
Wenn wir uns
sehen im Himmel.
Im Himmel, ja.
Toll, oder?
Ja, also.
Worum geht es in dem Lied? Es ist von Eric Clapton geschrieben,
weil sein 4-jähriger Sohn wohl aus dem 50. Stock irgendwie gefallen ist beim Spielen, aus dem Fenster gestürzt.
Ja, ich habe es gestern nochmal nachgelesen. Also, es ist eine Eigentumswohnung, 54. Stock, New York, genau richtig. Und da gab es eben Fenster, die relativ bodentief waren und die aber nicht den allgemeinen Bauvorschriften unterlagen, weil es eine Eigentumswohnung war. Deshalb brauchen sie keine Brüstung. Diese Fenster wurden nur geöffnet, um sie zu putzen. Der Tag war da, der Hausmeister hatte die Fenster geöffnet, es wurde geputzt und der Kurze spielt mit seiner Nanny und die rennen dann durch die Wohnung. Und der Hausmeister hat eben dieses eine Fenster geöffnet und der Kurze kommt ins Wohnzimmer reingerannt und rennt einfach straight durch und raus aus dem Fenster. Weg war. Ja, und Ja, Eric Clapton wohnte ja mit der Mutter des Kindes nicht zusammen.
Nee, die waren schon getrennt.
Und er hatte einen anderen Termin und ging an der Unfallstelle vorbei und hatte sich noch, glaube ich, gewundert, was da denn wohl los ist. Dann hat sie ihn angerufen, hysterisch, und dann hat er lange überlegt, gehe ich da jetzt hin, gehe ich da jetzt hin. So, er ist dann aber, er hat noch eine Runde gedreht da, das ist ja die Ecke, wo Woody Allen auch wohnte, am Central Park. Das ist, glaube ich, sogar Upper West. Und dann, dann ist er zu ihr hin, ja, und das war absolute Tragödie. Daraufhin hat er eben dieses Lied geschrieben.
Ja. Yeah.
So, und das muss man alles wissen zur Beurteilung der Lage um Hirschhausen. Und dann hat der Eckart jetzt einen deutschen Text daraus gemacht und das da mit dem WDR-Rundfunkorchester eingesungen.
Ja, das ist ja auch eine Chance und je.
Und das ist wirklich toll. Also
ja. Ja, als ich es gesehen habe, habe ich auch gedacht, dass...
Was glaubst du, was würde Eric Clapton sagen, wenn er die Nummer sieht?
Ja, Schusswaffen sollte man ihm nicht in die Hand drücken. Also das,
ja. Man muss einfach dazu sagen, wir wissen zu wenig darüber. Ja. Vielleicht wurde er gezwungen.
Übrigens, weißt du, wer einer der Ersten war, der Eric Clapton daraufhin kontaktiert hat? Eric Clapton hat gesagt, also auf Englisch hieß es, funny enough, the first person I heard of was Keith Richards. Also Keith Richards hat ihm tatsächlich sofort angerufen und einen Brief geschickt, oder einen herzzerreißenden Brief, wo summa summarum drin stand, Eric, wenn ich irgendwas für dich tun kann... Das war so eine der ersten Beileidskundgebungen. Und da kann man mal sehen, so der angebliche, totale, raue Rock'n'Roller, das Drogenwrack, ist doch eigentlich ganz lieber Kerl.
Ne? Auch Meldung der Woche, ne? Ja. Keith Richards hat mit dem Saufen aufgehört.
Ja.
Was steckt dahinter, als Experte? Ich bin entsetzt.
Man fragt sich, was kommt als nächstes? Der Papst ist nicht mehr katholisch. Da bricht natürlich eine Welt zusammen, ne? Wir fragen uns alle,
war er denn Säufer?
Ey, ja, alles, ne?
Ja, aber ich meine, man kann ja, der ist jetzt Mitte 70.
Ja.
Also, der kann ja, meinst du, war kein Alkoholiker, oder?
Naja, was ein Alkoholiker ist, wenn jemand jetzt jeden Abend zwei Bier trinkt, also zwei Flaschen Bier, jeden Abend, ist der dann Alkoholiker? Ich würde sagen, ja.
Ja, die Krankenkasse übrigens auch. Dave Gann von Depeche Mode, dem fehlen original 10 Jahre. Die haben bei Rock Over Rio gespielt. Du siehst fast 1 Million Menschen und du siehst Depeche Mode auf der Bühne und er nur die Jeans an, keine Schuhe, kein Shirt, und sie spielen Personal Jesus und er kann sich nicht daran erinnern, dass er jemals in Rio gewesen ist. Wahnsinn, ne?
Ja.
Du hast doch, du hast ja auch den jungen Erfolg gehabt.
So, ja.
Du warst nach dem Abi direkt berühmt.
Ja, das kann man eigentlich so sagen.
Ja, erzähl mal.
Da habe ich an der Schule den Obel getroffen und der konnte so wie ich parodieren. Und während des Zivildienstes haben wir dann angefangen, da kam dieses Lied We Are the World auf, dieses USA for Africa. Und da gab es ja immer diese eine Stelle von Bob Dylan. There's a choice we're making. Wo Stevie Wonder ihm praktisch in dem Video erklärt, wie er es als Bob Dylan singen soll. Stevie Wonder, über auch großartiger Parodist, hat dann zu ihm gesagt, und er singt es dann einfach nach. Und dann haben wir die anderen in dem Stück auch noch alle.
Bob Dylan parodiert Bob Dylan.
Ja, genau, weil Bob hatte natürlich keine Ahnung und sagte auch immer nur, hörte sich das immer auf dem Kopfhörer an, muss man gucken, The Making of We Are the World, hört sich das auf dem Kopfhörer an und sagt immer, alle sagen, Quincy Jones ist super, und Bob sagt immer, nee, ich glaube, das ist scheiße. Sehr gesunde Selbsteinschätzung. Und und dann haben wir festgestellt, wir können ja noch ganz viele parodieren und das klingt auch irgendwie ganz ähnlich. Und dann sind wir so durch die Jugendzentren getingelt mit so einem Typen am Synthesizer, haben uns so einen Drumcomputer gekauft.
Also das ging ja dann relativ schnell in die Parodie.
Und ich,
ne?
Weiß gar nicht, und vom Jugendzentrum, dann gab es damals diesen Impresario Manfred Schmidt in Köln. Und
der hat immer so diese Medientreffs gemacht.
Ja, genau. Und auf einem dieser Medientreffs, wo wir als kleine Kinderjungs sozusagen hingeschleppt wurden, kamen wir da rein und da war wirklich Hans-Dietrich Genscher, Nigel Kennedy, Thomas Gottschalk, Jürgen von der Lippe, Erwin Bach, Präsident von der EMI, jetziger Mann von Tina Turner. Ey, alles rannte da rum. Es war unfassbar. Ich dachte wirklich, es war schon fast zu viel, weil man kannte das ja damals. Das war Anfang der 90er. Da gab es ja kein Internet oder das Boulevardmagazin. Das war einfach so, als ob dich einer mittendrin im Fernsehen abgesetzt hätte. Du siehst diese ganzen Menschen und denkst, ich hatte von Barbara Rudnick, hatte ich noch die waren auch in so einer Nacktzeitung im Louis oder so. Und auf einmal steht die da vor dir und du kriegst fast einen Carlo Trainer, sag irgendeinen. Hans-Dietrich Genscher kam auf mich zu. Und wir hatten so ein Lied über ihn, ne, wo wir ihn total niedergemacht haben. Und
jetzt, natürlich.
Und dann denkst du natürlich als so Anfang 20-Jähriger, so, das hat er gehört, jetzt bist du dran. Ne? Kommt auf mich zu und sagt er dann einfach nur so kurz vor mir, geh mal zur Seite, Junge. Und dann stand hinter mir Heribert Fassbender. Guten Abend allerseits.
Damals Sportschau-Chef.
Ja, ja, genau. Und dann haben die beiden sich, ja, Heribert, Hans-Dietrich, das gibt's doch gar nicht. Und da haben die beiden einen Meter von mir an so einem Stehtisch gestanden und haben sich über Tutti Frutti unterhalten, über die Titten von Tiziana.
Wie
und
toll die sind.
Ja, und das ist wahr. Und du denkst dir einfach nur so, da steht der deutsche Außenminister und der hält sich mit dem Sportshow-Moderator und die reden über die Brüste von der Erdbeere und von der Kiwi und sowas alles. Das gibt's doch überhaupt gar nicht. So, dann habe ich 2 Kölsch getrunken. Und du weißt, wenn ich so ein bisschen Alkohol trinke, ich war dritten dick. Und dann habe ich zu unserem Booker damals gesagt, Manni Scherer, habe ich gesagt, Manni, geh mal zu Erwin Bach und sag ihm, wir singen ein Lied.
Der Emi-Chef.
Dem Emi-Chef. Sag ihm, wir singen ein Lied, wo seine Troller drin vorkommt. Troller,
ja.
Also seine Frau drin vorkommt. Ne? Es ist Manni so stumpf gewesen, dass der tatsächlich einfach zu Erwin Bach gegangen ist und gesagt, Erwin, kannst mal kommen? Die Jungs wollen ein Lied für dich singen. Ja, und dann kommt der Typ hin und stellt sich da hin und sagt so, ja, sing doch mal. Ey, 4 Minuten, das ganze Lied durchgesungen, Augen zu, vor Schande fast in den Boden versunken, aber einfach durchgezogen.
Nochmal ganz klar, welche Nummer habt ihr gesungen?
We Are The World, a cappella.
Zu zweit.
Zu zweit. Ich frage mich, also ich fühle heute noch, wie unangenehm es mir den Rücken runter, wie, was für eine scheiß Idee, ne? Und als ich die Augen wieder aufmache, steht ein ganzer Pulk um uns rum, tickt total durch, klatscht, wütet und Jürgen von der Lippe brüllt so über 2, 3 Reihen hinweg, für die nächste Sendung gebucht.
Und dann passierte was.
Und dann
also gesagt, er meinte das auch ernst.
Er meinte dann für Geld oder Liebe. Dann kam er rüber und meinte nur, ja, mein Redakteur, der Michael Bleichenbach, wird euch anrufen. Ja. Und Manfred Schmidt kam und legte so die Hände um uns, um Schultern und sagte so, habt ihr gut gemacht, Jungs, und jetzt wird Business gemacht. Und ich habe kein Wort verstanden. Wir sind dann im Auto irgendwann nach Hause gefahren und waren uns einig, dass das Bizarrste ist, was wir je erlebt haben, dass die sowieso nie anrufen, dass das alles nicht stattfinden wird. Aber am nächsten Tag hat Michael Bleichenbach angerufen. Und du musst dir das vorstellen, wir haben so im Jugendzentrum...
Das war noch vor Privatfernsehen?
Ja.
Ja.
Wir haben im Jugendzentrum immer so für 150 Mark gespielt. 50 für die Anlage, ne? Und den Rest. Und jeder dachte einfach nur, das ist es. Und da ruft dieser Bleichenbach an und sagt irgendwie, ja, ihr seid dann im Februar, kommt ihr in die Sendung, Samstagabend, Geld oder Liebe. Herbert Grönemeyer ist auch da, der singt seine neue Single. Und wie das dann natürlich ist, dicke Fresse. Eigentlich strollerst du dich schon komplett ein und sagst natürlich, ja, Michael, alles schön und gut, aber gibt's auch Kohle? Wie, was man so sah als 24er, gibt's auch Kohle? Ja, ja, sagt er, gibt's auch Kohle. Ich sagte eins, und da sagte so, Manni, schon, sagte schon gar nichts mehr, ne? Und Obel hatte auch schon Augen aufgerissen und sagte einer, so ein Zettel hingehalten, 1,5. Weißt du, so 1,5 draufgeschrieben. Ne?
Ja, aber mit einem schlechten Gewissen wahrscheinlich.
Und ich so, ja, ja, ich sag, Micha, aber da müsst ihr schon was raus tun. Ne? Ja, 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 sagt er, 10 Mille, ist klar. Ey, und von da ab, ey, sorry, einfach, ey, das war...
Du warst eigentlich noch Abiturient,
ja,
ne?
Es war unvorstellbar.
Und war es bei dir denn auch so, wie man das oft hört bei jungen Stars, wenn sie später darüber reden, dass du gedacht hast, das hört nie auf?
Für jemanden wie mich, der aus ärmsten Verhältnissen kommt, das ist einfach kaum zu begreifen. Ich weiß noch, dass ich mich nicht mitgenommen habe. Ich habe das Geld verdient. Ich habe dann, was weiß ich, in München eine Fernsehaufzeichnung gemacht. Wir waren im Hilton untergebracht, Tucherpark Hilton. Und die Cola kostete 7 Euro in der Minibar, 7 Mark. Und ich habe mir die nicht gekauft, weil ich einfach dachte, ich kann mir das nicht leisten.
Ja, plötzlich sind alle so nett.
Ja.
Also daran erinnere ich mich, jetzt hatte ich keinen frühen Erfolg, aber ich erinnere mich dran, dass eigentlich überall ein rauerer Ton herrscht, als so, wenn du in diese Fernsehwelt reinkommst.
Ja.
Weil klar, es hat alles nicht ernst gemeint, aber jeder fragt dich, ne, wie geht's hier? Das fragt doch, auf dem Bau fragt dich das keiner. Ich weiß ja, aber irgendwie hat man auch nicht das Gefühl, wer ist schon wirklich komplett abgestürzt? Du guckst mich jetzt mit großen Augen an.
Aber hat denn einer von uns jetzt mitgekriegt, was Gunter Gabriel die 6 Wochen dazwischen auf seinem Hausboot gemacht hat?
Weißt du, wer dieses Hausboot gekauft hat?
Ja, ich glaube, Olli Schulz.
Ja, ne? Großartig, ne?
Ja, aber warum?
Ja, einfach, weil es zum Verkauf stand, glaube ich. Es ging gar nicht so sehr um Gunter Gabriel.
Hast du die Aufnahmen von dem Kahn gesehen?
Ja, da gibt es eine Menge Arbeit. Da weiß man natürlich jetzt, wo das Geld in den nächsten Monaten bleibt von Olli Schulz. Aber die Idee, die er da hat, die ist doch toll. Da so ein Räume zu schaffen für Künstler, die sich da mal zurückziehen wollen, um irgendwie kreative, deine Arroganz, die hatte ich auch nie wieder losgelassen.
Ich habe einfach nur Aufnahmen von diesem Kahn von innen gesehen und gesagt, ey, in diesen versifften Milbenkreuzer, wer will sich denn da hinlegen, ey, was ist denn überall Flugrost?
Keiner von normal denkenden Menschen heroisiert ja auch Gunter Gabriel. Hat auch Olli Schulz nicht getan. Nee. Aber eigentlich sogar ein gutes Beispiel. Selbst der hat sich ja irgendwie noch durch die Gegend gemuckt.
Ja.
Ne, hat er in der NDR Talkshow seine Handynummer hochgehalten, die wohl auch vom Freund nur war, weil er selber kein Handy hatte.
Auf jedem Geburtstag, er fährt mit 30 über den Wiesel gesungen.
Ja, jeweils für 1000 Euro, glaube ich, und hat seine Steuerschulden bezahlt.
Ja, wenn du damit glücklich bist, ist ja alles in Ordnung. Es ist ja einfach nur die Frage des Standpunktes. Ne? Wer betrachtet das als Glücksfall oder wer aber auch nicht? Ne?
Ja, Töne erzählte mir, dass RTL im Jahr 100 Promis braucht, um die Sendung zu bestücken, die also machen, von eben Dschungel bis zu Adam sucht Eva und so. Und das, irgendwie geht's ja immer weiter.
Ich finde das.
Solange du noch einen Bimmel hast.
ich finde das Faszinierende ist ja eigentlich, dass wenn du konsequent, und ich meine das überhaupt gar nicht arrogant oder in irgendeiner Form anmaßend so, wenn du die Privaten nicht guckst, und wirklich nur das erste, zweite, dritte und dann Arte programmierst, dann kennst du so viele Leute gar nicht und das ist gar keine Boshaftigkeit.
Du klingst aber jetzt wirklich wie so ein wie so ein Hirschhausen-Fan, ne?
Mein Sohn guckt aus völligem Mitleid mit mir sonntags um 10:55 Löwenzahn und die Maus.
Aus Mitleid mit dir?
Ja, natürlich, weil wie er seiner Mutter gesagt hat, da freut der Papa sich dann immer, wenn ich das mit ihm gucke.
Was läuft denn jetzt sonntags morgens um 9?
Ja, sonntags um 9 bin ich ja nicht wach.
Ach so, Entschuldigung, hab den Falschen gefragt.
Ja, du weißt ja, ich bin Nachtarbeiter und darf dafür, das ist strikte Arbeitsteilung bei uns zu Hause.
Was arbeitest du denn nachts?
Ich gucke Facebook.
Wenigstens bist du ehrlich.
Und wenn ich schreibe ich sehr gerne ab 11 Uhr, wenn das Haus wirklich total ruhig ist, kein Telefon mehr klingelt. Und dann kann ich gut arbeiten. Dann kann ich wirklich 2 bis 2,5 Stunden gut reinkeulen. Aber das wisst ihr ja auch alle. Also ihr kriegt ja oft Mails von mir nachts um 2 Uhr oder 2:30. Aber da bin ich wirklich am fittesten, ne? Und ich liebe das, wenn das ganze Haus ruhig ist und mich keiner anlabert.
Du kriegst ja manchmal von mir auch nachts SMS, dann weißt du, ich bin nicht am Arbeiten.
Ja, und dann fange ich immer hektisch an, die Bilder zu löschen, damit die Kinder, die nicht finden.
Das sind Herzchen, die ich schicke.
Ja, natürlich, das stimmt.
Ja.
Aber mein Handy ist auch so langweilig, dass die Kinder nicht an mein Handy gehen. Weil festgestellt wurde, dass da keine Spiele drauf sind.
Ja.
Und meine Tochter versteht überhaupt gar nicht, dass ich damit telefoniere.
Ey, ich habe mit mehreren Kumpels Abmachung, wenn ich mal auf der Straße überfahren werde, das Erste, was passieren muss, ist, dass das Handy im Rhein versenkt wird. Das ist doch wohl klar.
Oh Gott.
Sag mal, Till, habe ich dir eigentlich mal erzählt, wie ich mal zwischen Bologna und dem Bodensee im Zug gefögelt habe? Aber das erzähle ich dir beim nächsten Mal. Ja.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.